da bricht schon fast meine Stimme, weil das hat mich total berührt. Wir haben einen großen blinden Fleck eben für diese krass persistenten Chemikalien, wobei da PFAS auch wirklich als Ewigkeitschemikalien ein Sonderfall sind. Also wir müssen was tun, ja.
Der Utopia-Podcast.
Willkommen beim Utopia Changemaker Podcast. Mein Name ist Martin Tillich und ich bin Chefredakteur von utopia.de. Nichts bleibt für die Ewigkeit, außer scheinbar Chemikalien, die genauso heißen. Ewigkeitschemikalien. Der Fachbegriff ist PFAS und diese bauen sich praktisch nicht ab und sind überall in Kleidung, Kosmetik, Trinkwasser. Ab 2026 müssen deutsche Wasserversorger erstmals verpflichtend auf PFAS testen und neue Grenzwerte einhalten. Aber reicht das? Oder zeigt sich hier ein grundsätzliches Problem? Was läuft beim Umgang mit Schadstoffen falsch und was müsste anders werden? Meine Gästin heute ist Jana Kuhlmann, Referentin für Verbraucherschutz und Chemikalienpolitik beim Bund für Umwelt- und Naturschutz, und sie setzt sich schon seit einiger Zeit dafür ein, dass wir beim Thema Schadstoffe umdenken. Jana, schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Zu meiner ersten Frage eine kleine Vorgeschichte. Ich habe die in der letzten Folge im Changemaker-Podcast, da habe ich mit Ingvar Perovanovic gesprochen. Kennst du bestimmt, der setzt sich für die Mobilitätswende ein. Da habe ich die geändert und ich muss leider sagen, die hat irgendwie so gar nicht funktioniert. Deshalb bekommst du jetzt gleich eine neue. Unsere Hörerinnen und Hörer sind quasi live dabei, indem ich, wenn ich diese Frage anpasse und hoffentlich zum Funktionieren bringe. Also, welche positive Nachricht zu deinem Thema würdest du denn aktuell gerne lesen?
Also zum Thema Schadstoffe. Ich würde gerne lesen, dass die Ewigkeitschemikalien PFAS beschränkt sind, weitgehend in der EU und dann sogar weltweit. Und ich würde auch gerne sehen, dass die Chemieindustrie eine wirklich nachhaltige Transformation anstrebt, die eben auch sichere und nachhaltige Chemikalien mitdenkt.
Deine Einordnung geht also gleich Richtung Restriktion. Da werden wir später auch nochmal drauf kommen und vielleicht auch auf die EU. Lass uns noch ein Stück vorher anfangen, um den Leuten auch ein Verständnis zu vermitteln, über was wir eigentlich sprechen. PFAS, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, gelten als sogenannte Ewigkeitschemikalien. Und ich habe das ja auch im Intro so ein bisschen großgestochen formuliert hier mit nichts bleibt für die Ewigkeit und so weiter. Warum heißen die denn so? Was ist denn auch das Gefährliche an ihnen?
PFAS oder PFAS geschrieben, ist eigentlich eine Abkürzung für per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen.
Das ist Danke, dass du dieses Wörtchen sagst, nicht ich.
Das ist eine ganze Chemikaliengruppe. Das sind tatsächlich über 10.000 einzelne Chemikalien, also einzelne Stoffe. Und die ist eben so unheimlich stabil in der Umwelt. Deswegen können Mikroorganismen oder auch eben durch Sonneneinstrahlung, wie es sonst geschieht, das nicht abgebaut werden in der Umwelt. Und deswegen reichern sie sich immer weiter an. Und die Industrie setzt sie ein, weil sie so besonders fett-, schmutz- und wasserabweisend sind. Man verwendet PFAS in Skiwachs, in Imprägnierungen von Schuhen, damit die wasserdicht sind. Die Beschichtung vom Pizzakarton, damit da eben das Öl nicht durchsippt. Zahnseide, damit sie besonders gut eben in den Zwischenräumen flutscht und nicht ausfuselt. Dann wurden sie auch in der Vergangenheit sehr viel in Feuerlöschschäumen verwendet, weil sie eben gut Feuer löschen können, aber auch als Kältemittel in Autoklimaanlagen. Also es ist ein sehr weiter Anwendungsbereich, aber die gute Nachricht ist, es gibt in den allermeisten Bereichen schon längst Alternativen, und diese PFAS sind eben nicht nur kritisch, weil sie sich in der Umwelt anreichern und deswegen halt immer höhere Konzentrationen in der Umwelt messbar sind. Das kann man sich ein bisschen vorstellen wie bei Mikroplastik. Aber die sind eben so weit verteilt, dass man die einfach nicht mehr so zurückholen kann. Und das Problem dabei ist, dass sie eben auch gesundheitsschädlich sein können und auch schädlich für natürlich Tiere, Pflanzen, weil die Konzentrationen auch immer weiter ansteigen. So weiß man zum Beispiel, dass geschwächtes Immunsystem mit PFAS zusammenhängen können, dass eben Impfungen schlechter anschlagen, dass der Cholesterol-Level, das ansteigen kann, Leberschäden sogar bei höheren Konzentrationen oder eben bei sehr hohen Konzentrationen sogar auch Krebs- oder Fruchtbarkeitsprobleme mit PFAS assoziiert sind.
Danke dir. Also zusammengefasst, PFAS werden letztlich dazu verwendet, dass wir ein bequemeres, teils auch ein sicheres Leben haben, bringen aber ordentliche Bedrohungen der Gesundheit einher. Lass uns doch mal aufs Trinkwasser gucken, weil da hat sich ja 2026 was verändert.
Genau.
Die Grenzwerte wurden da gerade verschärft und Wasserversorger müssen ab 2026 diesen Wert zum ersten Mal messen. Viele würden doch da jetzt sagen, jetzt gelten strengere Grenzwerte. Das Problem ist doch gelöst. Klingt ein bisschen zu kurz gedacht, oder?
Richtig. Ich habe ja gerade schon angedeutet, dass PFAS eben mittlerweile weit in der Umwelt verbreitet sind. Das heißt natürlich auch in unseren Gewässern, aber auch in unseren Böden. Es landet eben durch die Gewässer auch im Meer. Und Trinkwasser ist eine Aufnahmequelle von PFAS, aber je nachdem, wo man wohnt, wenn man eben jetzt nicht gerade in einem Hotspot wohnt, wo vielleicht eben wirklich durch Feuerlöscheinsätze besonders viel PFAS ins Grundwasser gelangt sind, ist es auch gar nicht die Hauptquelle, sondern eben wir nehmen auch sehr viel PFAS durch Lebensmittel, zum Beispiel tierische Innereien wie irgendwie Leber oder Wildschweine auf oder Fische, auch sehr viel natürlich, weil die Fische in den Flüssen schwimmen. Aber auch natürlich durch die Alltagsprodukte, was ich eben noch vergessen hatte, auch sehr viel hat man imprägnierte Möbel. Aber natürlich ist es trotzdem, wie du sagst, ein wichtiger Schritt, dass die Wasserversorger jetzt da überhaupt testen müssen und auch schauen müssen, dass sie die PFAS im Wasser senken. Aber es ist eben nicht der Haupthebel, um wirklich unsere PFAS-Belastung zu senken. Aber trotzdem ist es ein wichtiger und richtiger Hebel natürlich. Ich habe Beispiel aus Schweden, dort gab es einen Militärflugplatz in der Gemeinde Ronneby und dort wurden halt fast täglich durch Feuerlöschschaumübungen, also Feuerübungen PFAS in die Umgebung gegeben über viele Jahre und dort sind, glaube ich, die höchsten Werte von der EU im Trinkwasser zu finden. Mhm. Da hat man dann halt mal wirklich auch systematisch geschaut, welche Gesundheitsauswirkungen gibt es in der Region. Und genau die von mir eben genannten hat man da eben gefunden, was wirklich gruselig ist, dass man wirklich halt ein 18% höheres Risiko für Diabetes hat oder auch ein 19% höheres Risiko an Corona zu erkranken, an einer schweren Corona-Infektion. Und tatsächlich hat die EU da auch gerade einen Bericht zu rausgegeben, letzten Monat glaube ich, um mal die Kosten von PFAS zu beziffern, auch gerade im Gesundheitssystem. Und allein in 2024, also vor 2 Jahren, waren das 39,5 Milliarden Euro pro Jahr Gesundheitskosten in der EU.
Das ist
wegen eben diesen ganzen Krankheiten. Und wenn wir natürlich jetzt immer mehr PFAS in die Umwelt lassen, dann wird das ja eher zunehmen.
Die Zahlen sind beeindruckend, negativ beeindruckend hoch. Lass uns nochmal auf das Risiko zurückkommen. Was wir jetzt nicht hier wollen, ist Panik schüren oder was Ähnliches. Das war mir jetzt nochmal wichtig zu betonen. Mir wird es darum gehen, nochmal auszuloten, wenn du jetzt mal aus einer Verbraucherinnenperspektive auf das Thema blickst, wo glaubst du, wird das hingehen? Jetzt bleiben wir beim Trinkwasser, auch wenn du gesagt hast, vielleicht ist das gar nicht der relevanteste Bereich. Aber wenn Leute wie du und ich jetzt über dieses Thema reden, könnte man schnell den Reflex haben, oh, was kann ich denn überhaupt noch trinken? Leitungswasser oder Flaschenwasser? Ja. Was ist besser, was ist schlechter? Andererseits ist die Sachlage ja so, dass man da gar nicht rauskommt und es geht auch nicht darum, Angst zu haben oder was auch immer. Aber was glaubst du denn, was ist deine Prognose? Wo führt diese Entwicklung im Trinkwasser hin? Wir haben jetzt die gesetzten Grenzwerte, die Wasserversorger müssen messen. Wie wird das denn weitergehen?
Ja, die Wasserversorger müssen ja nicht nur messen, sondern sie müssen ja jetzt auch schon Maßnahmen ergreifen. Ja. Und es wird eben interessant zu sehen, wann jetzt bald die ersten Daten kommen, dass man auch wirklich mal flächendeckend in Deutschland sieht, wo gibt es denn überhaupt große Probleme. Es gab eine große Journalistenrecherche vor einigen Jahren, die mal schon so Hotspots identifiziert haben, wo es sein kann, dass da dann auch das Trinkwasser erhöht belastet ist. Und dort vielleicht auch schon Sanierungsmaßnahmen stattgefunden haben. Aber man wird eben auch neue Hotspots identifizieren. Aber ich möchte auch betonen, nicht nur die Hotspots sind das Problem, sondern eben auch diese flächendeckende Verunreinigung durch die PFAS. Und was du gerade meintest mit diesem Panik schüren, auf keinen Fall. Ich glaube auch, ich als Individuum, also was kann ich denn tun? Ich wurde zum Beispiel, mir wurde auch angeboten, dass ich mal mein Blut testen lassen könnte. Da hatten wir eine Kampagne zu und teilweise rufen mich auch Leute an, so ey, kann ich nicht eigentlich mal mein Blut testen? Und ich habe gesagt, nee, ich will das nicht, weil was bringt mir das denn zu wissen, dass ich PFAS im Blut habe? Das macht mich ja nur depressiv.
Ja.
Ich kann ja dagegen nichts tun in dem Sinne. Aber was ich tun kann, ist, dass ich mich eben irgendwie politisch dafür einsetze, dass sich da was ändert, dass PFAS reguliert werden. Und von wegen auch nochmal Risikoabwägung. Wir setzen uns ja im Alltag vielen Risiken aus, auch aus Chemikalien, aus Schadstoffsicht zum Beispiel, ob wir rauchen, ob wir Alkohol trinken. Das Gruselige, was da, glaube ich, die Leute finden, ist, dass wir das nicht aktiv die Entscheidung dafür treffen. So wie wir auch Luftverschmutzung durch Verbrennerautos ausgesetzt sind. So, man geht halt raus und man will eigentlich, dass alles sauber ist, aber ist es jetzt halt nicht. Trotzdem ist es alles natürlich relativ zu sehen zu anderen Risiken, die wir auch uns bewusst tatsächlich aussetzen, ob wir oder wir viel Zucker essen etc. Aber das Wichtige ist eben, ich denke, wir sind noch an so einem Breaking Point. Wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher, dann steigen die Gesundheitskosten natürlich nochmal krass an und werden immer mehr. Und wir wollen natürlich, dass zukünftige Generationen nicht auf einmal auf so einer riesigen PFAS-Last sitzen, die man gar nicht mehr handeln kann, weil es ist ja am Ende nur eine Frage der Zeit, wann kritische Konzentrationen in der Umwelt erreicht sind, wo dann wirklich Gesundheitsauswirkungen unvermeidbar sind. Und bisher, genau, können wir da eben noch das Ruder rumreißen.
Danke für die Ausführung. Du hattest ja vorhin selbst die Analogie zum Plastik und Mikroplastik. Da ist das Ganze ja schon ein Stück weit fortgeschrittener. Lass uns doch mal versuchen, eine Ebene höher zu gehen. Und ich versuche dich mal zu fragen, ist das, was wir mit PFAS sehen, ein Sonderfall oder zeigt sich eine Art grundsätzlicher blinder Fleck im Umgang mit Schadstoffen?
Das Krasse bei den PFAS ist halt, dass ja, wir haben diese ganze Chemikaliengruppe und das ist so ein bisschen symptomatisch.
Diese vielen 10.000, ne, die du vorher
genau,
sagtest.
Genau, die halt alle so persistent sind, deswegen alle irgendwann in der Umwelt kritisch werden, wenn wir sie entlassen. Und das heißt generell, wir haben einen großen blinden Fleck eben für diese krass persistenten Chemikalien, wobei da PFAS auch wirklich als Ewigkeitschemikalien ein Sonderfall sind. Aber auch sonst, vielleicht kennen einige noch diese Debatte um Bisphenol A oder BPA, das stand dann oft auf Flaschen drauf,
ja,
BPA-free. Dann hat man Bisphenol A verboten und stattdessen Bisphenol S eingesetzt. Stellt sich halt 2 Jahre später raus, Bisphenol S ist genauso problematisch wie Bisphenol A. Und deswegen ist eben diese Gruppenregulierung so wichtig, dass man halt genauso wie bei den Bisphenolen eben sagt, so wir regulieren die Gruppe, weil was macht die Chemieindustrie, wenn eben eine Chemikalie verboten ist, dann nimmt sie eben die nächstähnliche. Aber wenn man die nächstähnliche nimmt, dann ist sie meistens im Körper genauso oder ähnlich schädlich. Und dass wir da systematischer rangehen. Trotzdem möchte ich betonen, wir haben in Europa immerhin schon mal eine relativ gute Chemikalienregulierung, zumindest im internationalen Vergleich. In den USA ist es eher so, man bringt was auf den Markt und dann schaut man halt, ob es problematisch ist und erst danach reguliert man es, wenn man herausgefunden hat, dass was problematisch ist. Wir haben eigentlich das Vorsorgeprinzip in der EU-Gesetzgebung verankert. Ob es so wirklich halt ausgeführt ist, das kann man halt diskutieren. Deswegen fordern wir auch, dass die Chemikaliengesetzgebung noch nachgebessert werden muss. Das hatte auch schon die alte EU-Kommission im Green Deal erkannt. Da gab es eine Chemikalienstrategie für Nachhaltigkeit, die sehr wichtige Punkte aufgebracht hat, die wir auch total unterstützen, dass das nochmal angefasst wird, nochmal verbessert wird. Weil wir sehen ja, trotz unserer Chemikalienregulierung ist es zu so einem Fall wie eben diesem PFAS-Verschmutzungskrise, wie wir sie gerade haben, gekommen. Und da müssen wir eben nachbessern.
Ich hake da nochmal nach. Ich fand spannend, was du gesagt hast. Bei mir taucht da dann die Frage auf, du hast die EU-Ebene als regulatorische Instanz genannt. Ab wann würdest du sagen, gilt ein Risiko bei uns als akzeptabel? Und wie viel Gewicht haben dabei Gesundheits- bzw. Wirtschaftsinteressen? Ich weiß, das ist eine sehr komplexe Frage, aber ich bin trotzdem gespannt, was du dazu zu sagen hast.
Ja, das ist total eine wichtige Frage, die ich mich selbst auch öfters frage. Wenn wir zum Beispiel zu Grenzwerten gehen, jetzt wie bei dem Trinkwasser, da sieht man dann doch, dass es eigentlich sehr politisch gesetzte Grenzwerte sind. Sie basieren ja oft auf Tierversuchen. Und das heißt, die sind eigentlich schon sehr schlecht extrapoliert auf den Menschen. Und dann führt man Risikofaktoren ein und dann setzt die Politik nochmal da nochmal was drauf, weil dann vielleicht die Industrie sagt, das ist nicht machbar oder also was wir bei den Trinkwassergrenzwerten sehen, ist, dass jetzt im Nachhinein, nachdem die Trinkwassergrenzwerte eingeführt wurden, nochmal so Umweltqualitätsnormen in der EU beschlossen wurden für Grundwasser, also wie viel PFAS dürfen eigentlich im Grundwasser sein. Die werden gerade noch verabschiedet und diese sind niedriger als vom Trinkwasser, weil sie sich näher an den wissenschaftlichen Empfehlungen sind. Das heißt, es ist und bei Lebensmitteln ist es noch viel krasser. Bei PFAS in Lebensmitteln, da sehen wir wirklich, wir haben das Gefühl, dass es eher ist, man hat gemessen, was für PFAS-Levels haben wir in den Lebensmitteln und es soll nicht mehr werden. Das ist jetzt der Cap quasi. Das heißt, ich glaube, der Grundgedanke ist schon eher Gesundheit, weil du das jetzt so Gesundheit, Umwelt, ja. Industrie angesprochen hast. Aber dann kommt so eine Industrie-Index obendrauf quasi.
Wenn ich es auf eine Formel runterbreche, heißt das ja schon letztlich, wie viel Vergiftung muten wir uns und der Umwelt zu.
Richtig.
Bisschen dran verzweifeln könnte man da schon, aber man muss auch Realist sein.
Früher haben auch Chefs von Chemiekonzernen noch viel offener gesagt quasi, dass eben ein gewisses Maß an Verschmutzung, dass wir unseren Lifestyle so haben können, eben dass das der Trade-off ist. Mhm. Heutzutage habe ich das jetzt nicht mehr so gehört, dass Leute das unbedingt so sagen, aber ja, es ist
vielleicht
schon
sagt man es nicht.
Krass.
Vielleicht sagt man es nur nicht mehr. Ne?
Ja, genau.
Wenn wir PFAS als Lernfall begreifen, was müsste sich im Umgang mit Schadstoffen grundsätzlich ändern?
Ich denke, wir müssen eben die Chemikaliengesetzgebung verbessern. Vielleicht da auch eben mutiger werden, eben wissenschaftliche Erkenntnisse schneller umzusetzen in politisches Handeln. Wir sehen eben diese krasse Diskrepanz zwischen, wann etwas wissenschaftlich erkannt wird und dann umgesetzt wird regulatorisch. Und da sind manche andere Länder zum Beispiel viel schneller und machen nationale Initiativen.
Welche denn zum Beispiel?
Dänemark hat zum Beispiel längst PFAS-Pestizide verboten. Ach, das habe ich nämlich noch gar nicht erwähnt. In Pestiziden sind PFAS auch drin. Total skurril. Man bringt die einfach auf die Felder, da bleiben sie dann. Oder
also auch ganz gut Insekten und Pilze töten oder warum genau?
Ja, tatsächlich weiß ich gerade nicht, welche genauen Eigenschaften die haben. Und Frankreich hat sie auch in vielen Alltagsprodukten schon verboten, zum Beispiel Textilien im Alleingang. Das heißt, man sieht, dass auch ein schnelleres Handeln möglich ist. Aber generell brauchen wir eben irgendwie mehr Mut in der Chemikalienpolitik, denn es gibt eben immer diese krasse Lobby. Also für die Chemieindustrie ist natürlich von großem Interesse, die haben ihre Anlagen und jeden Tag, die sie betreiben können und weiter diese Chemikalien produzieren können, ist für die eben einfach Cash, weil sie die oft schon abgeschrieben haben, die Anlagen in Deutschland und auch woanders. Und deswegen haben die natürlich großes Interesse daran, einfach das weiter zu produzieren und dass wir da eben wirklich auf die Wissenschaft hören und das schnell regulieren und da eine mutige, vorsorgeorientierte Chemikalienpolitik haben.
Ist für dich die Länderebene da die richtige Ebene oder ist sie zu klein gedacht? Weil was haben wir denn davon, wenn wir jetzt in Deutschland hier möglichst streng werden beispielsweise oder Dänemark folgen, aber Frankreich hast du jetzt auch als positives Beispiel gehabt, wie auch immer, die Nachbarländer bleiben so offen, so lax, wie sie sind.
Ich glaube, das muss alles ein bisschen parallel laufen, weil wir brauchen letztlich die globale Ebene. Ganz klar, wir haben auch viel PFAS-Produktion in Indien, in China. Und wenn am Ende von dort zum Beispiel, die das weiterhin in Produkte einbauen, die wir nicht gut kontrollieren können und wir dann einfach weiterhin Produkte mit PFAS in die EU importieren, das bringt ja niemandem was, ganz abgesehen von den Umweltfolgen dort vor Ort. Das heißt, eigentlich muss alles parallel laufen, aber eben erfahrungsgemäß läuft es eben immer langsamer. Also EU-Ebene ist schon langsamer als Länderebene, globale Ebene ist langsamer als EU-Ebene. Also wenn man alles parallel anstößt und dann eben das Step-by-Step verbietet, das wäre der richtige und wichtige Weg. Und man sieht ja auch jetzt schon, was für Effekte so allein schon so eine Ankündigung auf EU-Ebene von einem Verbot oder einer Beschränkung hat. Denn viele Unternehmen forschen längst an Alternativen. Diese Outdoor-Textilindustrie von so Outdoor-Jacken hat schon fast komplett umgestellt also eigeninitiativ, freiwillig. Man sieht ja sehr, sehr viel mittlerweile Jacken, die PFAS-frei oder synonym PFC-frei sind. Das heißt, allein schon diese Androhung von Beschränkungen kann sehr viel auch erreichen.
Gibt es denn einen Schadstoff, bei dem die Regulierung gut funktioniert hat? Ich denke da zum Beispiel an FCKW und das Ozonloch, die Kühlflüssigkeit ehemals in Kühlschränken. Taugt das irgendwie als Vorbild auch für PFAS oder war das damals eine ganz andere Situation?
Definitiv. Interessanterweise sind ja sogar viele FCKWs, also diese Kältemittel PFAS, also oder F-Gase.
Die PFAS gehören unter diese Gruppe oder andersrum?
Einige von diesen FCKWs sind PFAS-Chemikalien.
Ja, okay.
Das ist nicht ganz überschneidend, aber doch viele. Deswegen ist auch immer noch heute, also genau, vielleicht kurz Kontext, also damals hat man gemerkt, das Ozonloch öffnet sich. Weltweit hat man eben Probleme mit zu hoher Sonneneinstrahlung, weil das die Ozonschicht nicht mehr richtig funktionierte. Und man hat herausgefunden, dass es an diesen FCKWs liegt, als ozonschädigende Chemikalien, die dann halt als Kältemittel, als Gase entweichen in die Umwelt. Und da hat eben die Weltgemeinschaft das Problem erkannt und reagiert und sie dann auch global verboten. Und mittlerweile ist die Situation deutlich besser. Und das ist total eine Geschichte, die Mut macht, die zeigt so zum einen, es funktioniert, dass auch die Staaten einigen, da was zu machen. Und dass es dann auch eben funktioniert hat, dass sich das Ozonloch wieder weitgehend da geschlossen hat. Und das ist auf jeden Fall ein Vorbild. Und es macht mir auch Hoffnung, dass es eben mittlerweile auf auch UN-Ebene eben so generell die Verschmutzungskrise als dritte große Krise so anerkannt wird. Und es auch jetzt ein globales Chemikalienabkommen gibt, erst seit wenigen Jahren, dass da eben regelmäßig auch zu den Themen gesprochen wird. Tatsächlich bildet sich nämlich jetzt auch ein, ähnlich zum IPCC, ein internationales Panel von Wissenschaftlerinnen rund um die Verschmutzungsthematik, sodass wir dann auch generell global mehr darüber reden, die Wissenschaftlerinnen mehr zusammenarbeiten.
Das finde ich tatsächlich mutmachend, auch wenn man in den letzten Jahren auf die Klimakrise und globale Abkommen guckt, da geht man ja nicht immer mit Mut aus den Berichterstattungen, wenn die mal wieder stattgefunden haben und so weiter und so fort. Dennoch, es bleibt total wichtig, dass auf dieser globalen Ebene überhaupt miteinander gesprochen wird und versucht wird zu regulieren. Ich meine, die Welt war zu FCKW-Zeiten, die war ganz anders, aber die war auch nicht unkompliziert und es hat trotzdem mal funktioniert. Deshalb finde ich tatsächlich, das ist ein wirklich mutmachendes Beispiel. Wir waren vorher bei dem Thema Verbraucherinnen, Verbraucher. Hättest du noch so ein paar Tipps, wenn jetzt Leute sagen, boah, ich möchte aber trotzdem ein bisschen schauen, dass ich mit möglichst wenig PFAS, Schadstoffbelastung, was auch immer, meinen Alltag bestreite?
Ja, also auf jeden Fall. Ich meine, generell würde ich immer sagen, wir müssen diese Sachen systemisch-politisch angehen. Aber ich selbst merke es ja auch, ich will eigentlich Schadstoffe in meinem Alltag vermeiden, wo es geht. Und da hilft es, wir haben tatsächlich beim BUND eine App fürs Handy, die ToxFox-App. Mit der kann man im Laden den Barcode scannen und dann zeigt es einem an, ob zum Beispiel bei Kosmetik Schadstoffe drin sind, sowas wie Mikroplastik, PFAS, hormonelle Schadstoffe. Weil wir eben bei Kosmetik schon direkt die Inhaltsstoffe in unserer Datenbank hinterlegt haben. Bei anderen Produkten, wie zum Beispiel Textilien oder Bratpfannen oder so, da scannt man dann den Barcode und kann direkt eine E-Mail an den Hersteller, die Herstellerin schicken, dass man dann Antwort bekommt, ob da Schadstoffe drin sind. Das ist tatsächlich auch ein EU-Recht, dass die Firmen Auskunft geben müssen, wenn da besonders problematische Stoffe drin sind, also ein Verbraucherauskunftsrecht, was wir dann eben anbieten, dass man das leicht wahrnehmen kann. Sonst ganz generell, es gibt sehr, sehr viele Schadstoffe in PVC, Polyvinylchlorid oder auch Vinylfußboden, als Vinylfußboden zum Beispiel bekannt. Das ist auch teilweise Puppen sind da raus oder so. Das probiere ich tatsächlich selbst zu vermeiden, weil dieses Polyvinylchlorid braucht immer Weichmacher zugesetzt. Das sind sehr oft Phthalate, die hormonell wirksam sind. Und genau, das ist eine Sache, dass man schauen kann, ob man vielleicht PVC möglichst vermeidet und auch vielleicht schaut eben, ist ein Gummi, wenn es zu Hause irgendwie so, manchmal werden Gummis oder so oder Plastik so schwitzig, dann auf jeden Fall entsorgen, weil das ist nämlich genau dieser Moment, wo dann diese Chemikalien so dolle ausdünsten, dass es wirklich gruselig wird. Und ganz generell ist es ganz banal, aber öfters mit Wasser zu Hause durchwischen, weil ich hatte schon anfangs angesprochen, die sammeln sich dann besonders auch im Staub, so Chemikalien im Haushalt. Und weil die sich dann an den Staub anheften und darüber können wir ihn dann wiederum einatmen oder so, dass man am besten das halt einfach wirklich regelmäßig entstaubt.
Danke für die Tipps. Und wenn ich an einige Fragen vorher von mir denke, wo ich dich nach der, so ähnlich wie nach der täglichen Dosis Gift gefragt habe, wenn man das wieder miteinander zusammenbringt, das ist schon alles ein bisschen absurd, ne, was wir Menschen hier so treiben bezüglich Schadstoffen, aber wir versuchen, dass wir da rauskommen. Lass uns doch mal über dich als Changemakerin sprechen. Wie bist du denn dazu gekommen, sich so intensiv mit Chemikalien und Schadstoffen zu beschäftigen?
Tatsächlich hat mich das Thema irgendwie selbst schon in der Schulzeit interessiert, aber da hatte ich auch einfach sehr inspirierende Chemielehrerinnen, wo wir schon über so Stoffkreisläufe geredet haben, also zum Beispiel Eutrophierung, also das Umkippen von Seen oder so, wo das herkommt und so, das fand ich sehr faszinierend. Und das hat mich letztlich wirklich auch bewogen, dann Chemie zu studieren, wobei ich auch schon seit früher Zeit auch immer schon irgendwie im Umweltbereich aktiv war, AKW, also Anti-Atomen-Bewegung oder dann Klimabewegung. Und ich fand es tatsächlich gar nicht so leicht, dann mit meinem fachlichen Wissen von Chemie oder ich habe mich dann im Master auch in Umweltchemie schon spezialisiert, damit dann politisch einzusetzen, weil es eben dafür noch nicht jetzt so eine Bewegung oder sowas gibt. Und habe dann aber doch nach einiger Zeit beim BUND tatsächlich ein Zuhause gefunden, weil es da einen Arbeitskreis zu Umweltchemikalien gibt, einen ehrenamtlichen Arbeitskreis von tollen Menschen, die sich eben politisch die Position erarbeiten für den BUND. Und da habe ich dann total gerne mitgemacht und mich eben gefreut, dass ich auch eben wirklich in dem Bereich, wo ich viel Expertise habe, aktivistisch oder ehrenamtlich aktiv sein kann. Und so bin ich dann auch eben quasi dann hauptamtlich hier gelandet, ja, weil es mich irgendwie schon immer intrinsisch interessiert hat, wie kann ich eben auch mein Wissen für eine bessere Gesellschaft einsetzen und da was bewegen.
Wie gehst du denn dabei mit dem Spagat zwischen wissenschaftlicher Nüchternheit und politischer Dringlichkeit um?
Ich würde sagen, sehr wissenschaftlich. Also wir hatten ja jetzt auch viele Attacken auf die Zivilgesellschaft von unterschiedlichen Seiten und umso wichtiger und eigentlich machen wir das eh schon immer, arbeiten wir eben sehr, sehr wissenschaftlich. Es gibt mittlerweile so viele Publikationen, die im Chemikalienthema verdeutlichen, dass es Handlungsbedarf gibt. Die probieren wir eben dann nach außen zu kommunizieren oder auch nochmal selbst Studien aufzusetzen, dass wir selbst halt mal Trinkwasser testen oder auch mal Produkte testen auf Schadstoffe und eben die Dringlichkeit, den Handlungsdrang aufzeigen. Und natürlich probieren wir das teilweise auch zugespitzt zu formulieren, aber ich bin im Gegensatz immer wieder schockiert, wie pauschal teilweise und auch falsch informiert die Industrie kommuniziert zu den Themen. Ja.
Das ist ein guter Punkt. Gleichzeitig ist es ja so, dass insbesondere viele prominente wissenschaftliche Stimmen, ich denke da zum Beispiel an Harald Lesch oder teils auch Claudia Kempfert, dass die schon sehr stark angegriffen werden, ich sag mal von der Gegenseite, gerade weil sie sich aus ihrer wissenschaftlicher Perspektive, ich würde mal sagen, Richtung Politik kommunizieren. Wie blickst du da drauf? Sagst du, das ist unbedingt notwendig heutzutage und vielleicht war das aber auch nie wirklich zu trennen oder wie ist dein Punkt?
Ich meine, ich kann das ja nur aus Umweltverband-Perspektive sagen und bei uns ist eben ganz klar, unsere Rolle ist es, die Bevölkerung und die Politik zu informieren und wir machen sehr viel Wissenschaftskommunikation und es ist auch unsere Rolle, das dazu zu spitzen, wo es wichtig und richtig für uns ist. Ich meine, wir haben über 600.000 Mitglieder und Unterstützerinnen, die wir vertreten, davon träumen manche Parteien.
Beim
BUND. Und da, genau, ich glaube, das müssen die Wissenschaftlerinnen ein bisschen für sich klären. Ich glaube, so oder so ist es auf jeden Fall wichtig, dass alle in Austausch kommen. Also da ist, stimmt auf jeden Fall, dass zu viel Wissenschaft im Kämmerchen bleibt und gar nicht sichtbar wird, ja. So weder für uns noch für die Politikerinnen. Und da braucht es definitiv Dialog, wer dann welche Rolle einnimmt, dann irgendwie Politikberatung oder so zu machen. Das ist dann, ja, das müssen, glaube ich, ein bisschen andere entscheiden. Unsere Rolle ist da ganz klar, als wir machen Wissenschaftskommunikation.
Wir haben in unserem Gespräch jetzt auch schon gemerkt, Fortschritt geht in dem Bereich, in dem du dich engagierst, relativ langsam voran. Was lässt dich denn trotzdem dabei bleiben?
Also ich glaube, dass was mich dabei bleiben lässt, ist, dass einfach genereller Optimist, muss. Ich probiere immer optimistisch zu bleiben. Anderes bringt einen ja irgendwie auch nicht weiter. Aber auch, dass ich mit sehr, sehr vielen Menschen rede, die sich selbst Sorgen machen, die anrufen oder mir E-Mails schreiben oder mich auch zu Vorträgen einladen. Ich habe das Thema teilweise immer so sehr nüchtern noch betrachtet, habe ich gemerkt, oder so sehr rational, bis so letztes Jahr ich dann auch mal wieder eingeladen wurde zu einem Vortrag eben in einer Gemeinde, die starke Trinkwasserbelastung schon seit vielen Jahren hatte und wo ich dann eben wirklich vor den Betroffenen saß und denen halt PFAS erklärt habe oder mit denen über PFAS und Risiken geredet habe. Und ja, das hat mich ganz anders nochmal berührt, wofür ich das eigentlich mache, dass da halt wirklich, das sind wirklich Menschen, die betroffen sind, die sonst keine Stimme haben, wenn wir sie ihnen nicht geben würden. Oder auch jemanden, der, wo wir die Hühnereier getestet haben und der lebt im Naturschutzgebiet. Und die Hühner waren total, also die Hühnereier waren total dolle belastet so. Und das, so, das erwartet man nicht, wenn man im Naturschutzgebiet lebt. Mhm. Einfach dadurch, dass wir mittlerweile so eine krasse ubiquitäre, also weit verbreitete PFAS-Belastung haben. Und das, da bricht schon fast meine Stimme, weil das hat mich total... Ja. berührt eben und das ja, motiviert mich, diesen, ja, für diese Menschen eben oder generell für unsere Gesellschaft eben was zu bewegen, weil nichts tun, das hilft auch nicht, genau. Also das wird, also wir müssen was tun, ja.
Und genau solche Menschen wie dich brauchen wir doch. Jana, ich bin schon bei meiner letzten Frage. Die hat beim letzten Mal super gut funktioniert, darum bekommst du die auch, die war auch neu. Wenn du eine Push-Nachricht an alle Menschen in Deutschland schicken könntest, ganz egal, ob zu deinem Thema oder nicht, was würdest du ihnen mitgeben?
Dass sie sich mit ihren Nöten und Sorgen an ihre lokalen Politikerinnen und Politiker wenden sollten, auf allen Ebenen, Europa, Bundesebene und Landesebene. Wir brauchen eine starke Demokratie, dafür müssen wir alle in Dialog gehen und dafür... Das wäre super, wenn das mehr geschieht und wirklich auch die Menschen sich auch vertreten fühlen. Und dafür braucht es aber auch eben Dialog.
Ein schönes Schlusswort. Jana, danke, dass du mit deiner Expertise heute diese Folge bereichert hast. Ich habe einiges über PFAS und deine Perspektive auf Schadstoffpolitik gelernt. Ich hoffe, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ging es genauso. Vielen Dank dir für das gute Gespräch.
Danke dir für das Gespräch.
Der Utopia-Podcast.